Ich bete. Jesus, danke für deine Gegenwart und danke, dass du lebendig bist und Lebendiges zu sagen hast in unser Leben hinein. Und wir bitten dich, segne die Zeit, die wir jetzt hier haben. Amen. 2005 gab es eine, hier habe ich noch geschrieben, Spiegel- oder Sternausgabe, wir werden es gleich sehen. Marlene, kannst du es mal bitte anbeamen? Spiegel, genau. Was tun, wenn man Kanzler ist? Das war damals der Übergang von Schröder zu Merkel und irgendwie gab es da, weiß gar nicht mehr so genau, es gab irgendwie die Frage, wer es nun wird, aber Merkel ist es ja geworden, wie wir wissen. Und der Spiegel hatte einen längeren Artikel rausgegeben. Ihr seht es hier unten, Leitfaden für Amtsinhaber und dieser Pfeil, wo steht, Sie befinden sich hier. Der Artikel war über mehrere Seiten und war so geschrieben, als ob du Bundeskanzler bist und was dann so alles auf dich zukommt, auf was, mit was du zu rechnen hast. Und dann stand da zum Beispiel, Sie bekommen ab jetzt monatlich 14.500 Euro, waren das damals noch, als Gehalt, als Bundeskanzler. Und dann gab es so ein paar Informationen, also Sie müssen ab jetzt mit, überall, wo Sie hingehen, mit Sicherheitsleuten hingehen. Und wenn du etwas privat essen gehen möchtest, gehst in ein Lokal, dann musst du die Sicherheitsleute auch privat bezahlen. Dann wird das quasi abgezogen. Oder bei Flugreisen, wenn du in Urlaub fliegen willst, dann musst du die Dienstmaschine nehmen und du fliegst als Bundeskanzler frei, als Bundeskanzlerin damals, aber deine Familienangehörigen, die müssen bezahlen. So, solche Informationen war da drin. Oder zum Beispiel, dass du als Bundeskanzler deinen Wohnsitz theoretisch komplett frei wählen kannst. Du kannst auch in einen Neubaublock ziehen. Und das stand aber so charmant dabei. Sie müssten aber mit ihren anderen Mietern sprechen, dass 70 Sicherheitsleute die ganze Zeit um das Haus herum für Sicherheit sorgen und dass der Eingangsbereich Tag und Nacht hell erleuchtet ist. Das müsste man so klären, aber wenn man das so gemacht hat, dann ist das gut. Ich weiß nicht, ob dir schon mal der Gedanke durch den Kopf gegangen ist, wie wäre das wohl, wenn ich an einer richtig wichtigen Position sitze? Wenn ich mal bestimmen könnte, wenn ich mal was machen könnte? Wie wäre das, ins Weltgeschehen einzugreifen? Eine wichtige Persönlichkeit zu sein? In der Bibel gibt es einen Text, der so ein bisschen den Charakter dieses Zeitungsartikels hat. So dieses mal die Information, wie es ist, wenn man Verantwortung hat. Man könnte diesen Text überschreiben mit plötzlich Prinzessin oder plötzlich Prinz oder was tun, wenn man das Kind des Königs der Könige ist. Ich lese ihn euch jetzt gleich vor und diesen Text, der kommt von Jesus. Jesus hat zu seinen Nachfolgern geredet, gab ja einige, er hat geheilt und dann haben die Leute gesagt, weil der hat ja irgendwie, da passiert was, wo der ist, da werden Menschen gesund, da werden Menschen frei. Das was, da hat er bestimmt auch was zu erzählen und dem höre ich zu. Und dann redet Jesus und sagt Folgendes. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halt ihm auch die andere Backe hin. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlass ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde. Tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein, denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Das ist so einer von diesen Texten, die muss man erstmal sacken lassen. Also entweder liest man einfach drüber und denkt so, okay, Gutes tun, dann bekommt man auch was und dann geht man weiter. Oder man liest ihn genau und dann muss man erstmal durchatmen und muss erstmal überlegen, warte mal, geht es überhaupt? Was ist das denn? Ich würde gerne erstmal gucken, was sind denn die Benefits, was sind denn die Sachen, die wir kriegen aufgrund des Textes. Also das Erste, wir sind Kinder des Höchsten. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Ich finde, das ist doch mal ein Titel, der ist doch gut. Das ist eine Tatsache, von der wir viel zu wenig Gebrauch machen. Wir haben eine Hotline zum König der Könige, zu dem, der schaffen kann, der gestalten kann. Alles, was wir brauchen und benötigen, jeder Mangel im geistlichen oder im materiellen Sinne, den können wir zu Gott tragen und können wirklich ernsthaft darum bitten. Ich glaube, das machen wir manchmal zu wenig. Und das ist ein Versprechen, wo Gott nicht sagt, also wenn du jetzt das Abo löst und wenn du jetzt sagst, du bist Christ irgendwie, dann hast du 2 Jahre frei. Und danach müssen wir gucken, dann werden wir nochmal über den Preis verhandeln. Nein, Gott verspricht es bis in die Ewigkeit hinein. Darfst du mich fragen, darfst du mich bitten, werde ich dich versorgen. Der zweite Benefit ist, unser Lohn wird groß sein. Das denken vielleicht der eine oder andere, ja, im Himmel dann. Ja, wenn wir in den Himmel kommen, dann wird alles toll und dann bekommen wir Lohn. Glaube ich nicht. Es gibt auch andere Bibelstellen, wo Jesus auf die Frage von den Jüngern, wo Petrus sagt, ey, sag mal Jesus, wir geben hier alles für dich auf, wir haben unsere Familien und unsere Häuser verlassen, was bringt uns das eigentlich? Freche Frage, aber Jesus antwortet ganz ernsthaft darauf und sagt, ihr werdet es 100-fach zurückbekommen und das ewige Leben. Also hier auf dieser Erde werden wir versorgt mit dem, was wir brauchen. Und wenn wir geben und wenn wir als Kinder Gottes leben, werden wir versorgt. Und Jesus konkretisiert es auch nochmal in diesem Text. Schenkt, dann wird Gott euch auch beschenken. Und dann bringt er ein interessantes Bild. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet. Festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Also Gott geizt nicht, ja? Gott sagt nicht, okay, gerade so. Ich versorge dich gerade so. Nein, damals, wenn man auf dem Markt irgendwas gekauft hat, hat ein Gefäß voll Getreide gemacht. Da haben beide drauf geachtet. Also der Verkäufer wollte wahrscheinlich nicht so viel Getreide hergeben, aber der Käufer hat darauf geachtet, dass gedrückt ist und dass geschüttelt ist und wirklich alles und voll. So versorgt Gott. Überfließend. Übervoll. Und noch ein Benefit, noch ein Vorteil. Gott liebt uns ohne Vorbedingungen. Er, der es wirklich nicht nötig hätte, auf mich kleinen Furz zu achten, dem es eigentlich egal sein könnte, ob ich da bin oder nicht, der nicht nach mir fragen müsste, liebt mich. Der nimmt uns an, der segnet uns, der liebt uns. Und das soll die Grundlage mal sein für diesen Text, um das andere einzuordnen. Das ist die Grundlage für, liebt eure Feinde. Manchen reicht dieser Satz schon vollkommen aus, um überfordert zu sein und um zu sagen, das ist doch eine Schweinerei. Das haut doch nicht hin. Ich soll meine Feinde lieben, die mir schaden. Tut denen Gutes, die euch hassen. Was noch? Was soll ich noch machen? Die mir böse mit mir meinen, die hinter meinem Rücken reden, die soll ich lieb haben. Aber Jesus geht ja noch weiter. Segnet, die euch verfluchen. Wünscht denen Gutes, die euch Böses wünschen. Betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halt ihm auch die andere hin. Und dann wird es nochmal richtig kritisch. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist so ein bisschen ideell. Okay, wenn mich jemand beleidigt, dann soll ich es halt nicht so hinnehmen. Aber dann sagt er, und nimmt dir einer den Mantel weg, überlass ihm auch das Hemd. Was soll das? Was soll das? Jemand klaut mir das Auto und dann gebe ich ihm auch noch den Schlüssel? Wer soll das schaffen? Also wer soll das hinkriegen? Hat das schon mal jemand geschafft? Gib jedem das, worum er dich bittet. Das kann man ja total ausnutzen. Also wenn jemand begreift, wie die Christen drauf sind, dann weiß er, was er zu machen hat. Einfach Dann frage ich einfach um alles. Judith, schenkst du mir dein Handy? Sag, ja genau, sag bloß nicht nein. Du willst doch ein guter Christ sein. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Das kann man ganz schön ausnutzen. Das tut weh, das zu lesen und zu denken, das soll ich umsetzen. Wer soll das bitte erfüllen? Wer soll das umsetzen? Wer von euch, dürft euch gerne mal melden, ist denn so weit und würde sagen, ja, das habe ich eigentlich schon, habe ich abgehakt, bin schon bei anderen Bibelstellen. Hat es irgendjemand? Nee? Da hinten meldet sich jemand. Alles klar, du darfst gleich nach vorne kommen. Nein, Spaß, ich mache. Vielleicht ist das ja auch so ein Text, den wir so ein bisschen heimlich beiseite schaffen sollten. Ich meine, manche Texte sind vielleicht auch irgendwie irrtümlich reingekommen in die Bibel. Vielleicht hat das Jesus gar nicht so gesagt, gar nicht so gemeint. Der eine oder andere Text ist damals beim Abschreiben verschwunden. Vielleicht machen wir das mit dem Text auch. Aber als ich die Predigt geschrieben habe, bin ich drauf gekommen, nee, wir müssen diesen Text unbedingt behalten. Der Text ist wichtig. Ja, dieser Text ist eine Provokation für uns als Christen. Muss eine Provokation sein, wenn man ihn ernst nimmt. Und manchmal brauchen wir das auch. Wir brauchen jemanden, der uns provoziert, der uns etwas sagt, was in uns das Blut zum Kochen bringt, was uns richtig aus der Fassung bringt, damit wir nochmal neu nachdenken über einen Sachverhalt. Ich habe gestern, das wird jetzt vielleicht nicht allen was sagen, aber die Doku über Haftbefehl gesehen. Und der Mann ist ein ziemlich bekannter Rapper, für die ihn nicht kennen, also ein Musiker. Und der ziemlich dem Koks verfallen war, also oder ist, weiß nicht, wie es ihm gerade geht. Aber es geht darum, dass er unglaublich viel Drogen konsumiert und es geht ihm richtig schlecht. Und viele seiner Freunde und die um ihn herum sind, haben mit Sicherheit immer mal ein gutes Wort gesagt. Und gesagt, Alter, das bringt dich um, das Zeug. Es ging ihm wirklich nicht gut. Und dann kommt er ins Krankenhaus und sitzt vor einer Ärztin und die Ärztin sagt einfach, sie werden sterben. Und das bringt ihn auch völlig aus der Fassung. Es wird dann nicht gleich gut und sowas, ne? Das will ich jetzt nicht sagen. Aber das ist sowas, so eine Provokation, die dich aus der Fassung bringt und plötzlich musst du nochmal neu nachdenken. Und plötzlich, du hast so schön vor dich hingeglaubt und plötzlich haut es dir nochmal irgendwie alles weg. Dieser Text ist so eine Provokation. Wir brauchen manchmal so einen Schock. Weil Jesus will uns mehreres darin zeigen in diesem Text. Das Erste, was er uns eigentlich zeigt, wir lesen diesen Text und so wie er geschrieben ist, beziehen wir ihn auf uns, logischerweise. Wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt und drüber nachdenkt, merkt man, das Erste, was uns Jesus eigentlich zeigt, ist, wie Gott ist. Gott liebt seine Feinde. Uns. Wo wir noch keinen Bock auf Gott hatten, wo er uns noch scheißegal war und als wir noch nichts von ihm wissen wollten, da hat er uns schon geliebt. Gott tut denen Gutes, die ihn hassen. Die größten Kritiker, auch die versorgt er. Gott segnet die, die ihn beschimpfen. Er gibt sogar dem, der ihn bittet, und das kennt ihr vielleicht auch, man bittet Gott in einer großen Not und sagt, Gott, wenn du mir jetzt hilfst, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Und Gott handelt und dann vergisst man das wieder. Wenn es einem wieder gut geht, dann ist wieder alles vergessen, dann macht man wieder seinen eigenen Stiefel. Gott gibt dem und leiht dem, von dem er nichts zurückzuerwarten hat, weil er es hinterher wieder vergisst. Das ist das Erste. Gott ist zuallererst so, wie das, was da steht. Aber Jesus will auch durchaus auch zeigen, wie Christsein aussehen kann, sollte. Denn die Frage ist ja berechtigt, ja, was ist denn das Besondere an uns Christen? Ist das Besondere, dass wir lieb sind? Da sollten wir uns nicht so viel drauf einbilden, das sind andere auch. Du kannst auch im Schwimmverein sein und nett mit deinen Mitgliedern umgehen und ein freundliches Miteinander pflegen. Das ist noch nicht so herausragend. Wir setzen uns für Arme ein und für Menschen, die benachteiligt sind. Das tun andere auch. Was ist eigentlich das Besondere an uns? Kann man drüber nachdenken. Was ist das Besondere, wenn wir Freunden etwas leihen? machen andere auch. Wir beten oft um Frieden in der Welt. Und heute beginnt die Friedensdekade mit dem Titel Komm den Frieden wecken. Wir beten oft um Frieden in der Welt. Ukraine und Sudan und alle möglichen Länder beten wir. Wir bitten darum, dass Gott Frieden schenkt. Aber was soll das, dass wir um Frieden beten, wenn wir es nicht schaffen, Frieden oder den Krieg in unserer Familie, in unserer Gemeinde und in unserer Stadt, wenn wir den nicht eindämmen können? Da fordert uns Jesus mit diesem Text richtig raus. Dieser Text ist eine Zumutung und eine Herausforderung. Und wir werden es niemals schaffen, das umzusetzen, was da steht. Das wird einfach nicht in allem immer funktionieren. Aber Jesus sagt uns mit diesem Text auch, und das ist das Dritte, Kinder Gottes sind keine Opfer. Das klingt vielleicht so in diesem Text, ne? Wenn mich einer schlägt, lasse ich mich nochmal schlagen. Das klingt wie ein typisches Opfer, Mobbing-Opfer. Na, mit dem kannst du es ja machen. Ist völlig egal, der wehrt sich nicht. Aber Jesus sagt durch diesen Text, ihr seid keine Opfer. Kinder Gottes sind keine Opfer. Denn wenn uns jemand etwas nimmt, dann müssen wir nicht in ewigem Streit um das Recht uns irgendwie in einen ewigen Streit hineinziehen lassen. Wenn mich jemand beleidigt, muss ich mich nicht zum Opfer machen lassen und wie ein getroffener Hund bellen und kläffen. Wenn mich jemand verletzt oder hasst oder irgendein Unrecht tut, dann muss ich ihm das nicht wie ein Opfer hinterhertragen, nachtragen, tragen. Dann darf ich das abgeben. Wir sind keine Opfer, wir dürfen Akteure sein. Wie es einem Kind des höchsten Gottes entspricht. Wir dürfen freilassen, wir dürfen segnen, wir dürfen geben aus dem Vollen. Und wenn wir geben, wo es niemand erwartet, wenn wir segnen diejenigen, die es überhaupt nicht verdient haben, und wenn wir die freilassen, die uns eigentlich binden wollen und festhalten wollen, dann ist das die größte Ehrung für Gott. Dann ist das das größte Zeugnis für Gottes Liebe. Also lasst uns diesen Text lesen als Provokation und als Herausforderung für unseren Alltag. Lasst uns diesen Text lesen als eine Erinnerung daran, wie weit Gottes Liebe zu uns jetzt schon geht. Egal, an welcher Stelle du stehst. Gott liebt dich jetzt schon volle Kanne. Und lasst uns diesen Text lesen als ein Versprechen, wie umfassend uns Gott beschenken und versorgen will. Du hast nichts zu verlieren. Dir nimmt jemand was weg? Du hast eine Verbindung zum Allerhöchsten. Was soll dir fehlen? Er will dich versorgen und beschenken, wenn wir seinem Wort vertrauen und als seine Kinder leben. Amen.